spricht Welthäuter Lutz Pfannenstiel. Ich wünsche viel Spaß und einen wunderschönen Abend beim Ehrengedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Scorpions zusammen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 1994, no pain, no gain, kein Fleiß, kein Preis. Und genau das ist auch das Motto im heutigen Herrengedeck Fußballkultur mit Musik bei Radio Free FM auf der 102,6. Am Mikrofon ist Andreas Kulik und zu Gast im Studio habe ich Hannes Bartz. Er ist Physiotherapeut, Manualtherapeut und kennt sich darüber hinaus bestens mit Trainingslehre aus. Einen wunderschönen guten Abend, Hannes.
Guten Abend.
Ja, Hannes, dein Wissen aus dem Bereich der Sportphysiologie und der Trainingslehre wird heute Abend gefragt sein. Jetzt ist es ja so, dass der Fußball immer komplexer und schneller geworden ist und dass damit auch gleichzeitig die Anforderungen an die Spieler immer anspruchsvoller geworden sind. Wenn man alleine die Laufleistung eines Profis von heute mit der eines Spielers aus den 70ern oder 80ern vergleicht, dann kann man sagen, dass diese sich so ungefähr verdoppelt hat. Und selbst wenn man sich das WM-Finale 1990 Deutschland-Argentinien noch einmal anschaut, kommt es einem über weite Strecken dann doch so vor, als ob die Spieler damals in Rom eher im gemütlichen Trab unterwegs waren. Der Trainer Werner Beinhard Lorand hat einmal gesagt, wer am Samstag nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, der kann ja am Sonntag noch laufen. Und das ist eine Einstellung, die einiges mit der von Trimmi, dem Maskottchen der Trimm-Dich-Bewegung, gemeinsam hat. In den 70ern, da ließ Trimmi die deutschen Fernsehzuschauer nämlich Folgendes wissen.
Beim Trimmtrab das vernünftige Maß nützt der Gesundheit und macht Spaß. Wer sich so klug wie Oskar trimmt, der profitiert davon bestimmt. Ein Schlauer trimmt die Ausdauer. Die Freude dran hält länger an.
Ja, Hannes, ein Schlauer trimmt die Ausdauer. Wie trainiert man Ausdauer denn jetzt wirklich am besten?
Also ein Bestes gibt es im Prinzip da nicht, das muss man sagen. Man hat die Grundlagen Ausdauer zu trainieren, aber auch die sportartspezifische Ausdauer zu trainieren. Was bedeutet, es ist natürlich generell wichtig, dass man Laufen, Radfahren für die Grundlagen Ausdauer betreibt. Aber da Fußball ja ein sehr komplexer und abwechslungsreicher Sport ist, ist natürlich da sehr wichtig, dass man auch die sportartspezifische Ausdauer trainiert. Das heißt mit Ball, Sprinten, wiederholt, Richtungswechsel, Beschleunigung und so, um die spezifische Ausdauer zu verbessern. Also nicht nur durch den Wald laufen oder um Kreis laufen, ja. Also nicht so wie der Sport sich präsentiert. Ja,
also. Das hast du ja gerade gesagt, nicht nur laufen, nicht auch nur zum Beispiel nur Waldlaufen. Wie sinnvoll sind denn dann aber Waldläufe? Denn in der Presse kommt es mir so vor, wenn Trainer über ihre Trainingsarbeit berichten, dass sie ja doch noch relativ viele Waldläufe machen lassen.
Na, zur Vorbereitung ist es natürlich auf jeden Fall ein angemessenes Mittel zur Ausdauersteigerung. Also in einem gewissen Maß, in einem gewissen Trainingsumfang ist natürlich notwendig.
Aber es wird doch heute bestimmt auch noch einiges anderes gemacht. Also ich selbst kann mich noch erinnern, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, da gab es ja einige Vorbereitungen und da haben kommunikativ höchstens mäßig begabte Trainer uns Spieler dann gerne immer nur laufen lassen und das dann möglichst auch viele Runden um den Platz. Die selbst standen dann daneben, haben uns angebrüllt, das nannte man damals, glaube ich, noch Motivation. Wann und wie hat sich das denn geändert?
Ich denke, das ist natürlich eine Frage der Zeit und des des Stils, Charakter vom Trainer. Ja, das war wohl früher mehr ein autoritärer Trainings- und Trainerstil. Ja. Und mit der Zeit hat sich natürlich das auch verändert und der autoritäre Stil hat nachgelassen. Ist mittlerweile eigentlich ein Auslaufmodell und nicht mehr Zeichen der Zeit. Und so kann man sagen, es ist ein fließender Übergang aus dem autoritären Stil in das, wie es heute jetzt läuft. Man sagt, ja, es ist natürlich nicht mehr so modern, so trainieren zu lassen.
Welche Vorteile hatten dann das Training von Felix Magert? Quälen mit Medizinbällen, Hügel hoch und runter, Laufen, sind wir wieder beim Laufen, und bei zu wenig Laufleistung wie zuletzt einen Strafenkatalog einführen und die Spieler müssen dann irgendwelche Tagessätze bezahlen?
Das ist natürlich fragwürdig, wie erfolgreich das ist. Vielleicht hat sich es bei ihm selber so etabliert, aber es spricht an und für sich nichts dagegen, mit Medizinbällen oder am Hügel zu trainieren. Das ist ein bestimmter Reiz, ja, an einem Gefälle zu trainieren, was nicht in Frage zu stellen ist, dass ja, wer schnell den Berg hochläuft, der läuft auch schnell geradeaus, könnte man sagen. Ja.
Also hat es durchaus Berechtigung auch?
Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wendet man das an? Ob der Strafenkatalog eine große Berechtigung hat, ist die andere Frage, inwiefern das fruchtet.
Ja, zumal es ja wohl so war, dass der Patrick Helmes, den das da getroffen hat, gar nicht mal so wenig gelaufen ist. Ich glaube, am viertmeisten von allen Stürmern in der Bundesliga. Und trotzdem war es zu wenig für Herrn Magert.
Ja, das ist Felix Magert, wie man kennt.
Ja, einen anderen Trainer, den man kennt und der berühmt war oder auch noch ist für seine Vorliebe fürs Laufen, das ist Ede Geier, der lange in Cottbus trainiert hat. Und der hat mal gesagt, wenn sich jemand dehnen will, soll er nach Dänemark fahren. Bei mir wird gelaufen, da kann keiner quatschen. Das bringt mich zur Frage, wie steht's denn jetzt wirklich mit Stretching und Dehnen? Sollte man das tun vorm Spiel und vor einem Training oder sollte man es nicht tun? Denn ich habe jetzt inzwischen schon mehrere Theorien gehört. An welche darf ich denn glauben?
Also das Dehnen ist ja schon immer ein sehr, sehr kontroverses Thema und man kann mittlerweile sagen, dass es, und die Studien belegen im Prinzip, dass das Dehnen als in Form von Aufwärmen oder als Teilaspekt vom Aufwärmen eher als leistungsmindernd gilt, ja? Also beim statischen Dehnen, da muss man auch genau drauf schauen, wenn wir vom statischen Dehnen reden. Weil die Wirkung von denen letztendlich eine Reduzierung der Spannung der Muskeln verursacht und das wiederum verursacht eine Senkung der Schnellkraft. Ja, und wenn wir dann gerade beim Fußball sind, müssen wir natürlich sagen, dass es ein Sprintsport ist letztendlich und deswegen vorher die Schnellkraft zu vermindern natürlich nicht ganz so klug ist.
Wie wärme ich mich denn dann richtig auf vor so einem Spiel? Denn aufwärmen muss ich mich ja wahrscheinlich trotzdem.
Ja, letztendlich ist das Aufwärmen natürlich eine Mischung aus den im Spiel passierenden Bewegungen, ja, Sprinten, Richtungswechsel. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass man seine Rumpfmuskulatur mit aufwärmen soll, mit leichten Kräftigungsübungen zum Aufwärmen nehmen soll. Denn die Rumpfmuskulatur letztendlich ja das stabilisierende Element ist für die Beinkraft und die Explosionskraft, die man entwickeln will. Ja, wer keinen stabilen Rumpf hat, ja, Rumpf ist Trumpf, könnte man sagen, er kann natürlich auch nicht schnell davonlaufen. Ja.
Und nach dem Spiel macht das Auslaufen, das gerne praktiziert wird, Sinn? Und sollte ich mich da dann vielleicht dehnen, um meine Muskeln ja, zu lockern oder nochmal denen irgendwas mit auf den Weg zu geben? Oder was mache ich nach dem Spiel? Soll ich einfach in die Kabine duschen?
Also man kann sagen, nach dem Spiel natürlich auslaufen, ja, um nochmal ein bisschen den Kreislauf auf ein gewisses Niveau zu bringen, um die Ausspülung vom Laktat zu fördern. Aber man kann auch locker dehnen, dann in Form von statischem Dehnen, aber ja, man muss nicht unbedingt direkt nach dem Training oder Spiel dehnen. Ja. Auslaufen macht auf jeden Fall Sinn. Ja, es ist, wie gesagt, zum Kreislauf und zum Puls sinken nach dem Spiel. Im Spiel hat man einen durchschnittlichen Puls von 140, dann ist es natürlich schon sinnvoll, locker, also ohne Anstrengung, dann zum Schluss auslaufen. Ich habe auch gelesen, dass man in der Kabine schon am besten gleich was essen soll, wegen dem Ernährungsfenster, ja, was dann auch gleichzeitig der Beginn von der Regeneration ist, also in der ersten Stunde nach dem Spiel am besten noch was essen.
Da rauchen ja viele dann auch eine. Bringt das dann auch was?
Da bin ich überfragt, ob das so gesund ist und ob das so viel bringt.
Okay, wir lassen auf jeden Fall mal den ersten Teil von der Gesprächsrunde auch auslaufen. Du hast für Musik gesorgt und die mitgebracht. Jetzt hören wir erstmal die Arctic Monkeys mit Fluorescent Adolescent und danach The Cooks mit Ula. Und los geht's. Landed in a very common crisis. She was such a good girl to me. Ja, zurück beim Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. No Pain, No Gain heißt es heute. Und zu Gast ist nach wie vor Physiotherapeut, Manualtherapeut und Experte für Trainingslehre Hannes Bartz. Und während die Musik lief, habe ich zwei ganz nette Anrufe erhalten, die mich darauf hingewiesen haben, dass wir hier wohl technische Probleme haben und der Hannes nicht wirklich gut zu verstehen war. Das tut uns natürlich leid. Deswegen fasse ich einfach nochmal zusammen. Ich versuche es zumindest, Hannes. Ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt, was du bisher gesagt hast. Wir haben über Wald- und Ausdauerläufe geredet. Zum einen sagst du, die machen in der Vorbereitung in der richtigen Dosis schon Sinn, sollte aber auch keine Überlänge sein.
Richtig.
Zum zweiten sagst du, das System Magath mit Medizinbällen kann funktionieren. Man kann Medizinbälle durchaus sinnvoll einsetzen.
Auf jeden Fall. Ein Medizinball ist ja nur ein Trainingsinstrument. Spielt ja die Rolle. Die Frage ist, was macht man mit dem Medizinball?
Und dann haben wir noch drüber geredet, ob sich das Dehnen vom Spiel lohnt oder nicht. Da hast du gesagt, statisches Dehnen lohnt sich nicht.
Ja, richtig.
Da wollte ich sowieso nochmal nachhaken, was heißt denn statisches Dehnen und wie dehne ich mich anders? Also was gibt es da noch für Arten?
Richtig. Statisches Dehnen heißt, wir gehen in die Dehnposition und bleiben dann quasi in der Position verweilen. Einmal 30 Sekunden ist so der Regelsatz, wo man sagt, so lange wird da gedehnt. Aber das Gegenstück zum statischen Dehnen ist dann das dynamische Dehnen. Das bedeutet, wir versuchen mit einer aktiven Bewegung, man spricht immer vom Agonist und vom Antagonist, also mal angenommen, wir wollen jetzt die Oberschenkelrückseite dynamisch dehnen, dann müssen wir was machen, damit die Oberschenkelvorderseite, also die Streckmuskulatur im Knie, dynamisch aktiv wird. Ja, das ist dann auch der Vorteil bei einer Sportart wie jetzt zum Beispiel beim Fußball. Ja, wenn man rennt oder schießt, dann muss genau der Bewegungsablauf nämlich stattfinden. Ja, also beim Fußball rennen ist ja auch keine passive Tätigkeit und deswegen ist das passive Dehnen natürlich auch nicht ganz so nah am Element vom Fußball. Und das dynamische Dehnen, das ist dann mehr oder weniger ein Ausgleich von Kraft und Flexibilität zwischen Agonist und Antagonist, könnte man sagen.
Und dein Stichwort war vorhin, das darf ich auch nochmal sagen, Rumpf ist Trumpf.
Richtig.
Genau, dann haben wir das auch wieder. Und dann hast du noch gesagt, Auslaufen nach dem Spiel und auch da dynamisches Dehnen macht aber durchaus Sinn auch, um den Puls runterzufahren.
Richtig. Man kann dann natürlich hinterher auch statisches Dehnen machen, spricht jetzt mal so nichts dagegen. Allgemein ist noch nicht ganz so wirklich rausgekommen, wie viel Effekt statisches Dehnen hat. Man kann sagen, was die Verletzungsanfälligkeit angeht, ist es studienmäßig so sehr, sehr fragwürdig, noch nicht wirklich rausgekommen, dass es was bringt. Da macht mehr exzentrische Kraftübungen Sinn wohl.
Ja, und jetzt sind wir beim zweiten Teil unserer Gesprächsrunde hier oder unserer Unterhaltung. Und jetzt sagen wir mal so, die deutsche Bundesliga hinkte dem neuesten Stand der Trainingslehre wohl doch recht lange hinterher. Woran lag das denn? Oder ist das jetzt einfach nur so eine Behauptung von mir, die da sinnlos in den Raum geworfen wird?
Ja, meiner Ansicht nach ist das natürlich, ist da was dran an der Aussage. Ich denke, das kommt überwiegend dadurch zustande, dass Veränderungen generell in Institutionen und Vereinen schwierig sind und nicht einfach stattfinden und ein System zu ändern, was bisher mehr oder weniger erfolgreich funktioniert hat, ist generell schwierig. Dazu kommt noch, dass wenn jetzt zum Beispiel ein erfolgreicher Trainer mit erfolgreichen Spielern zusammen trainiert, dann ist natürlich schon ein großer Anspruch, das in Frage zu stellen, selbstreflektiv und selbstkritisch mit der Frage umzugehen. Und das ist meines Erachtens nach natürlich auch der Grund, warum Jürgen Klinsmann so viele Schwierigkeiten bei Bayern München hatte, mit einem Käfig voller Profis zusammen zu trainieren und denen quasi neue Veränderungen dann beizubringen. Ja, das ist natürlich schwieriger. Wenn man jetzt das vergleicht mit Jürgen Klopp, ja, der eine sehr junge Mannschaft hat, mit wenig erfolgreichen, also internationalen, national erfolgreichen Spielern, der da eher mit offenen Armen empfangen worden ist für seine neuen Trainingsstile. Ja.
Aber da könnte man schon sagen, dass jetzt zum Beispiel Jürgen Klinsmann sehr am Puls der Zeit und sehr innovativ arbeitet.
Definitiv. Er hat wohl die neue Ära des modernen Trainings in Deutschland eingeleitet, meiner Meinung nach. Was wohl damit zusammenhängt, dass er viel auch aus Amerika mitgebracht hat, was interdisziplinäres Training angeht. Und da wohl auch viel beobachtet hat.
Das heißt, das, worüber sich die Presse so lustig gemacht hat vor der WM 2006, zum Beispiel Training mit Gewichten, mit Gummibändern und eine ganze Kompanie von Fitnesstrainern, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen. Und das machen heute dann andere auch.
Verkehrt war es auf keinen Fall. Die trainieren ja jetzt im Prinzip auch so weiter unter Löw. Und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Also man könnte sagen, die spielen ja den attraktivsten Fußball in den letzten 5, 6, 7 Jahren.
Okay. Ja, wie trainiert man denn aber nun wirklich am komplettesten und damit auch am besten?
Ja, das ein Standard gibt es da im Prinzip nicht, ja, wo man sagt, das ist das beste Training für jeden. Ja, im Prinzip muss man sagen, man muss immer schauen, was für eine Mannschaft hat man vor sich, ja, auf was für einem Niveau holt man die Mannschaft ab und dann natürlich auch noch jeden einzelnen Spieler mit seinen persönlichen Stärken und auch Defiziten. Und da gibt es ja das unterschiedlichste Niveau. Aber man muss natürlich schauen, was für einen Sport hat man vor sich, und dann muss man natürlich sagen, beim Fußball ist es läuferisch, koordinativ, technisch sehr facettenreich und deswegen auch sinnvoll, genau so zu trainieren, also abwechslungsreiches Training und nicht eine Stunde lang im Kreis laufen.
Inzwischen haben ja Profivereine sehr viele Angestellte, zum Beispiel neben den Trainern noch Scouts, Medienbeauftragte, Fanbeauftragte, mehrere Ärzte. Wenn du jetzt so einen Verein leiten würdest, wer sollte denn deiner Meinung nach unbedingt noch in das Team rein?
Dazu natürlich Physiotherapeuten ganz vorne, aber auch Koordinationstrainer, Fitnesstrainer, Experten für Ernährung und Leistungsdiagnostik wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Psychologen unter anderem, aber natürlich muss man dann schon sagen, im Profibereich, ja.
Kann so ein Apparat dann auch zu aufgebläht werden?
Jeder Apparat kann zu aufgebläht werden.
Okay, was entgegnet man denn dann einem Trainer ganz alter Schule, die es ja durchaus auch noch gibt im Profifußball, der gegen so einen großen Apparat ist und der auch diese ganze Trainingslehre für komplett neumodischen Quatsch hält und vielleicht nach dem Motto arbeitet, was früher gut war, das kann heute nicht schlecht sein. Und vielleicht hat er sogar mit seiner Methode in den 80ern mal 2 Titel gewonnen und sagt, hat ja funktioniert. Was antwortet man dem Mann?
Na, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das habe ich selber auch schon in Erfahrung gebracht. Da stößt man oft auf Granit, egal mit was man da ankommt. Ja, ich habe das persönlich auch schon erlebt. Und da kann man wissenschaftliche Studien auspacken und neue, moderne Trainingslehre bringt da oft auch nichts. Das sagt man sagen. Es ist wie mit der, als man den Leuten gesagt hat, dass die Welt keine Scheibe ist, da hat es auch noch eine Weile gedauert, bis sie das akzeptiert haben. Also meistens ist es natürlich schon so, dass es gibt auch ältere Trainer, die natürlich dann auch umschwenken, aber in der Regel ist es schon schwierig, ja, seine Weltansicht zu ändern.
Haben solche Trainer deiner Ansicht nach überhaupt noch eine Chance im heutigen Fußball?
Mittelfristig wahrscheinlich schon, aber da der Trend in Richtung moderner Fußball nicht mehr zu stoppen ist, geht es natürlich auf Dauer unter, aber man muss dazu sagen, dass ja so eine Veränderung über den Jugendfußball bis in Profifußball stattfindet und im Jugendfußball, da hinkt es natürlich auch noch oft hinterher. Also es wird wohl noch dauern, aber die Zeichen stehen schon darauf, dass das zu Ende ist.
Könnte sich denn eigentlich eine Mannschaft, die komplett in guter Trainingslehre geschult ist, zumindest im Fitnessbereich selbst trainieren und damit ihren Trainer für den Fitnessbereich komplett überflüssig machen?
Also man muss sagen, dass für die Trainingskontrolle schon auch Personal notwendig ist. Und zudem kommt ja auch noch, also im Profisport, ja, die Leistungskontrollen müssen ja strukturiert ablaufen und man braucht ja eine gewisse Reflexion, ja, von dem Training. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ich bewege jetzt meine Gewichte und mache mein Training und dann läuft es alles so, sondern es ist ja auch ein gewisses Maß an Trainingssteuerung und Trainingssystem da. Und wenn es nicht läuft, dann muss man natürlich auch eine gewisse Antwort darauf haben. Und deswegen denke ich nicht, dass der Trainer da überflüssig ist.
Woran erkennt man in deiner Meinung nach am deutlichsten ein schlechtes Training?
Zum einen als offensichtliches wohl, dass der Erfolg ausbleibt. Und zum anderen, dass zum Beispiel Verletzungsrisiken, also die Anzahl der verletzten Spieler zunimmt, ja. Das sind so schon mal die zwei augenscheinlichsten, ja. Also wer keinen Erfolg hat, da kann auch was mit dem Training nicht stimmen.
Ja, über Verletzungen sprechen wir gleich. Verletzungen tun weh, das passt zum nächsten Lied. Diesen Hurts Wonderful Life.
Never give up, it's such a wonderful life.
No Pain, No Gain im Herrengedeck mit meinem Gast Hannes Bartz. Hannes, wir waren stehen geblieben bei der Frage, woran erkennt man schlechtes Training? Und jetzt hast du ja uns die Antwort schon gegeben und dazu gleich angemerkt, dass das auch zu Verletzungen führen kann. Jetzt frage ich mich natürlich, welche?
Na, im Fußball ist natürlich immer noch zu sagen, dass ja dadurch, dass ein Kontaktsport ist, die häufigsten Verletzungen natürlich durch Fremdeinwirkungen stattfinden. Aber die häufigsten Verletzungen, die insgesamt stattfinden, sind natürlich Zerrungen, Prellungen, Faserrisse, Bänderdehnungen, leichten Beschwerden, ja, könnte man so sagen. Mal als grob zusammengefasst, natürlich gibt es dann auch noch so Geschichten wie Bänderrisse, Kreuzbandriss, Außenbandriss. Aber das ist dann im Verhältnis zu den Prellungen natürlich eher seltener.
Also sind es eher die, ich nenne es jetzt mal leichteren Verletzungen, die von schlechtem Training herrühren?
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt gibt es ja einen Unterschied zwischen sogenannten endogenen und exogenen Verletzungen. Kannst du mal erklären, wo der liegt?
Wie endogen schon sagt, das ist aus dem Körper raus, also von ohne Fremdeinwirkung. Und exogene Verletzungen sind dann, wie schon gesagt, die durch Fremdeinwirkung stattfindenden Verletzungen. Ja. Also endogene Verletzungen sind die durch fehlerhaftes Training oder Überbeanspruchung im Wettkampf stattfinden. Ja. Muskelfaserrisse wäre jetzt zum Beispiel eine endogene Verletzung.
Gibt es denn auch Möglichkeiten, diese exogenen Verletzungen, die jetzt mit Fremdeinwirkungen geschehen, irgendwie zu mindern? Ich meine, mit dem Verhindern ist ja schwer, denn wenn mein Gegenspieler mich wegrätscht, habe ich halt Pech gehabt. Da müsste ich schon jedes Mal schneller sein. Aber kann ich sonst was tun? Kräftigungsübungen, Fitness am Gerät, irgendwas?
Allgemein muss man natürlich sagen, dass die Gewebebelastbarkeit ja das Ausschlaggebende ist, was dazu führt, dass ob man verletzt ist, wird oder nicht, ja, bis zu einem gewissen Grad. Das bedeutet Krafttraining, Gerätetraining, und spezielles Koordinationstraining sind zum Beispiel Faktoren, wie man sein Gewebe stärken kann, was dann natürlich die Verletzungsanfälligkeit auch wieder nachlässt. Deswegen sind es auch die Teilaspekte von einem Training, die nicht fehlen dürfen, um das Gewebe zu stärken und die Strukturen zu stärken.
Jetzt hat der Rudi Assauer, der ehemalige Schalke-Manager, gesagt, das Wort mental, das gab es zu meiner Zeit als Fußballspieler noch gar nicht. Es gab da nur eine Zahnpasta, die so ähnlich hieß. Das bringt mich natürlich sofort zu der Frage, welche Rolle spielt denn die Psyche tatsächlich für Verletzungen zum Beispiel?
Ich denke, eine sehr, sehr große. Man kann das auch nicht voneinander trennen. Ja, das, die mentale Stärke und das ist nun mal so, man sieht es ja auch beim Elfmeterschießen, ja, das macht einiges aus. Und mittlerweile in der heutigen Fußballzeit oder Sportzeit kann man auch sagen, zum Beispiel Sebastian Deisler ist ja auch ein großes Beispiel, wie groß der Einfluss in der Psyche ist auf die Leistung, die abgerufen werden soll. Und vor allen Dingen kann man das an einem guten Beispiel machen, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Verletzung hatte, auskuriert ist, dann kommt es sehr häufig vor, dass da eine große Einschränkung der Leistung aufgrund von psychischen Ängsten besteht, ja, wieder verletzt zu werden, wieder seinen Platz in der Mannschaft zu verlieren. Deswegen weiß ich nicht, wie Rudi Assauer dazu gekommen ist.
Ich weiß auch nicht genau, wer ihn da was gefragt hat. Aber heißt es denn, dass ein psychisch starker Spieler schneller wieder fit wird?
Ich denke schon. Die Motivation spielt natürlich eine Riesenrolle, auch in der Rehabilitation. Ja, wer sich aufgibt, der kommt dann natürlich nicht so schnell wieder zurück, wie jemand, der den Biss hat, sich durchs Training und durch die Reha durchzubeißen.
Könnte man denn dann sogar so weit gehen zu sagen, dass ein psychisch gut stabiler Spieler gar nicht erst so häufig verletzt wird, wie vielleicht ein labiler Spieler?
Spekulativ würde ich ja sagen. Also da ist natürlich schwierig, das wirklich wissenschaftlich oder wie zu belegen, dass es so ist. Aber man kann sich das ja im Prinzip selber an den Fingern abzählen, dass es so sein muss. Letztendlich. Aber die Psyche ist nun mal nicht wirklich messbar, deswegen kann man das schlecht unterstreichen.
Und deswegen würdest du auch einen Psychologen einstellen, wie du vorhin schon gesagt hast? Weil du glaubst schon, dass es da große Zusammenhänge gibt?
Auf jeden Fall. Ich meine, die deutsche Nationalmannschaft hat ja auch Sportpsychologen angestellt. Bayern München hat auch Psychologen in der Mannschaft. Also von dem her, ja.
Das waren Air mit Run und danach Time Stretch, Paradise, Günter Koch und dann Tränen im Liquid Acid Remix. Ja, Hannes, no pain, no gain nach wie vor hier heute Abend. Dazu passt ein Miroslav Klose Zitat, das ich gefunden habe. Der hat mal gesagt, es hat furchtbar wehgetan, aber ich habe überhaupt nichts gespürt. Jetzt habe ich Studien gefunden, zum Beispiel vom Dopinganalytiker Hans Geier, und der sagt, bis zur Hälfte aller Profis spielen angeblich mit Schmerzmitteln. Lag das daran, dass Miro Klose nichts gespürt hat? Die meisten Spieler nehmen wohl Diclofenac. Was ist das für eine Substanz?
Diclofenac ist ein entzündungshemmendes und dadurch leicht schmerzreduzierendes Medikament.
Das heißt, die reduziert nur die Schmerzen oder gibt es da Nebenwirkungen?
Na, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Es reduziert im Prinzip eine Entzündung. Es ist ein entzündungshemmendes Medikament und die Begleiterscheinung dadurch ist, dass es auch natürlich Schmerzmediatoren hemmt. Aber Nebenwirkungen sind am gängigsten wohl Magen- und Darmbeschwerden, weil das Diclofenac hemmt die Magenschleimhautbildung und das kann dann ohne Magenschutz zu Magenproblemen führen.
Gibt es da auch andere Mittelchen, die ich da nehmen könnte? Oder ist das tatsächlich der Renner?
Na, man kriegt das in geringer Dosierung halt rezeptfrei. Deswegen ist es vielleicht so, wobei die Fußballspieler da wohl kein Problem haben dürfen. Man kann natürlich auch Ibuprofen nehmen. Aber alles, was dann schon wieder stärker schmerzhemmend wirkt, das ist natürlich fraglich, ob das so für das Spiel gut ist. Ja. Also mit Opium wird keiner so gut Fußball spielen.
Kann man denn diese Schmerzmittel auch prophylaktisch, also zur Vorsorge einnehmen, damit, falls man mal irgendwie eine reingetreten kriegt, damit man einfach gar nichts merkt?
Ich denke, das wird gehen, ja. Also gar nichts bestimmt nicht, aber weniger, ja. Man kann mit Sicherheit auch in der Halbzeit was nehmen, wenn man schon ein bisschen angeschlagen ist. Oder es gibt ja auch Eisspray und solche Sachen, ja, wenn man mal eins drauf bekommen hat, dann ist es ja auch schon schmerzlindernd.
Aber du würdest so, wie du klingst, nicht zur prophylaktischen Einnahme raten?
Prophylaktisch Schmerzmittel nehmen ist, glaube ich, nicht so klug im Allgemeinen. Also insgesamt muss ich auch fragen, man trinkt ja auch keinen Hustensaft, bevor man Husten hat. Also
wenn es aber wahr ist, dass er die Hälfte circa aller Profis teilweise mit diesen Medikamenten, mit diesen Schmerzmitteln ja auf den Platz geht, könnte man ja schon fast von einem Missbrauch vielleicht sprechen. Ist dir irgendwas bekannt über Medikamentenmissbrauch im Fußball?
Mir persönlich ist nichts bekannt, aber ich denke dadurch, dass ja man im laufenden Training ständig irgendwas hat, ja, von Prellungen und aus dem Training und Zerrungen und Überlastungen und nicht ganz ausgehalten Verletzungen, wie jetzt zum Beispiel bei Robben, ja, der im Prinzip auch schon immer wieder spielt, bevor er wirklich hundertprozentig fit ist. Das ist wahrscheinlich mehr die Ursache dafür, dass man Schmerzmittel so über einen längeren Zeitraum nimmt.
Ja, und das bringt mich natürlich fast folgerichtig zur Frage, gibt es denn auch Doping im Fußball? Und wenn ja, also für mich ist das ein bisschen schwer nachvollziehbar, da was zu dopen. Denn ein Fußballer braucht ja Ausdauer und Schnellkraft irgendwie doch gleichzeitig. Und jetzt ist das Spiel für den Körper sehr komplex. Habe ich da überhaupt die Möglichkeit, gezielt zu dopen? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel meine Ausdauer dope, leidet dann nicht die Schnellkraft und auch umgekehrt und wird es dann vielleicht nicht sogar schlechter? Also ich werde langsamer, kann dafür aber länger rennen.
Also inwiefern das praktiziert wird, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wahrscheinlich in jedem Sport gedopt wird auf eine gewisse, in einem gewissen Ausmaß. Es wird ja sogar im Amateurbereich gedopt, also kann man sich das schon ausmalen. Und man muss natürlich immer so sehen, es hat ja jeder verschiedene Defizite und es gibt ja für jede Form von Schwäche ein Medikament, die das jetzt steigert. Ja? Also man könnte natürlich als Fußballspieler genauso EPO nehmen, als wie Radfahrer das nehmen. Und man könnte auch Steroide zum Muskel Wachstum benutzen, was ja auch in der Reha-Medizin ein Mittel ist, um den Muskelwachstum zu beschleunigen. Also das macht ja dann nicht als Nebenwirkung die Ausdauer kaputt.
Das heißt, ich könnte tatsächlich beides gezielt nebeneinander dopen?
Soweit es mir bekannt ist, ja.
Juventus Turin hat seine Spieler zumindest mal Mitte der 90er gedopt, nämlich mit einer Substanz namens Kreatin. Was ist denn Kreatin?
Kreatin ist im Prinzip ja keine Fremdsubstanz. Ja. Jeder Mensch hat Kreatin in seinen Muskeln, in seinem Gewebe eingelagert. Kreatin ist im Prinzip notwendig für den, ist im Prinzip ein Energiespeicher, ja, der vor allem für die Schnellkraft Bewegungen benötigt wird und wird auch als Energietransportsystem benötigt. Und jeder Mensch hat das Kreatin in seinem Körper drin und man kann natürlich so genannte Kreatinkuren machen, um natürlich den Kreatingehalt im Körper zu steigern, was aber nicht als Doping als solches gilt. Also ich habe jetzt neulich erst gelesen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft auch 2006 wohl das ausführlich betrieben hat. Aber dadurch, dass ja ein körpereigener Stoff ist, gibt es da wohl keine. Also die Studien sagen auch, es hat wohl keine Nebenwirkungen. Ob das ganz so stimmt, weiß ich auch nicht. Also die nehmen das dann wohl in höhere Dosen, bis zu 10 Gramm am Tag. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht verboten.
Ja, die Deutschen sind sowieso jetzt zurzeit sehr in den Schlagzeilen. 1954 waren sie das ja auch schon. Da hieß es, sie hätten mit Amphetaminen nachgeholfen. Jetzt aktuell hat der Spiegel aufgedeckt, dass 66 wohl 3 Spieler auf Ephedrin getestet wurden. Jetzt ist es doch aber so, die Profis von heute, bei der Vielzahl von Spielen, die die haben, wäre es da nicht eigentlich am sinnvollsten, irgendein regeneratives Doping zu verabreichen, sodass der Körper sich einfach schneller erholt und der Rhythmus in dem hohen Tempo gehalten werden kann?
Na, wer so eine Substanz hat, der kann das natürlich ausprobieren. Also bei den Amphetamin-Geschichte ist natürlich wieder was anderes. Ja, da geht es ja mehr um Konzentrationssteigerung und verbesserte Atemmöglichkeiten, ja, durch die Weitstellung der Bronchien. Ja.
Aber das heißt, hier ist keine regenerative Substanz bekannt?
Nein.
Okay. Hannes, die Stunde ist wahnsinnig schnell vorbeigegangen.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich, dass du da warst. War sehr interessant. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Ja, und das war eine Stunde Herrengedeck Fußballkultur mit Musik zum Thema No Pain, No Gain. Redaktion, Mikrofon und Musik, Andreas Kulig. Genau wie alle anderen Sendungen gibt es diese Sendung dann auch zum Nachhören im Internet unter freefm.de Herrengedeck und weitere Infos dann gerne auch im Social Networking. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Zum Abschluss hören wir jetzt noch Danger Mouse mit Sparkle Horse featuring Iggy Pop, Pain. Ciao.